in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein erzählt der Philosoph und Psychotherapeut Paul Watzlawick folgende kleine Geschichte. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen, doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile auch nur vorgeschützt und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da was ein. Also wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Ich vermute, der eine oder andere von euch kennt diese kleine inspirierende Geschichte. Sie ist bekannt. Ein Mann malt sich in seiner Fantasie aus, dass sein Nachbar etwas gegen ihn hat. Und dann führt er einen inneren Dialog mit sich selber, bis er rübergeht und ihn anschreit, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Watzlawick erzählt diese Geschichte, weil sie ein wunderschönes Beispiel dafür ist, wie wir eine Idee für eine Tatsache halten. Und ich ahne, viele von uns kennen auch solche inneren Dialoge, die man mit sich selber führt, weil man meint, der andere könnte oder hätte oder würde vielleicht. Ich habe mich bei dieser Anekdote aber auch schon mal gefragt, was aber, wenn der Mensch, der den Hammer braucht, was, wenn er den richtigen Riecher hat? Was, wenn sein Nachbar wirklich was gegen ihn hat? Denn oft genug haben wir doch ein ganz gutes Gespür dafür, ob der andere etwas gegen mich hat und ob was zwischen uns steht. Und heute Morgen fordert Jesus nun von uns, bitte, 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 liebe Leute, schenkt schon kleinen Anfängen von Beziehungsstörungen Beachtung. Schenkt ihnen Beachtung, damit sie nicht zu schlimmeren Sachen führen. Und das ist auch schon die Hauptaussage meiner Predigt. Kleine und kleinste Störungen Beachtung schenken, lange bevor sie sich zu einem Flächenbrand ausweiten. Und Jesus ist hier sehr klar und auch radikal. Und diese Radikalität lässt er uns auch heute Morgen spüren. Ich lese uns den Predigttext, der steht in Matthäus 5. Es sind die Verse 21 bis 26. Jesus sagt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Unser erster Punkt heißt, ich aber sage euch, was Jesus will. Unser Text heute Morgen, also den ich gerade vorgelesen habe, ist ein kleiner Ausschnitt einer Rede, die Jesus vor seinen Jüngern und einigen anderen Leuten hält. Er hält sie auf einem Berg, einem Hügel, und zwar ziemlich zu Beginn seines Wirkens. Also er ist öffentlich aufgetreten und wir könnten sagen, das, was wir hier lesen, ist so eine Art Antrittsrede, Antrittspredigt. Hier erklärt er, warum er gekommen ist. Und er erzählt auch, wie er sich unsere Welt vorstellt, also wie sie sein soll, wie unsere Welt eine bessere Welt wird, eine gute Welt. Und diese neue Welt nennt er Reich Gottes. Und so wie es in unserer Welt Gesetze und Ordnungen gibt, so gibt es diese auch im Reich Gottes. Und nun passiert etwas ganz Faszinierendes. Denn als frommer Jude, da kennt er natürlich die Gebote und all die anderen Gesetze. Aber anstatt diese nun für überholt zu erklären, bekräftigt er sie noch einmal und sagt, diese Gebote, sie gelten weiterhin. Aber ihr sollt anfangen, dahinter zu schauen. Ihr sollt lernen zu verstehen, was sie wollen. Ihr sollt den Geist leben, den sie atmen. Es geht um das, was sie wollen, was sie beabsichtigen, was sie sich wünschen. Und das ist so viel mehr, als nur das zu tun, was sie vordergründig sagen. Es reicht eben nicht, sie nur formal zu erfüllen. Ihr sollt sie nicht nur erfüllen, ihr sollt sie übererfüllen. Was Jesus genau damit meint, das macht er dann an 6 verschiedenen Beispielen deutlich. Und jedes Mal beginnt er mit dem Satz, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, und dann folgt die Aussage. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Beispiel Nummer 1. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und dann folgen noch 4 weitere Beispiele. Es geht um Scheidung, um Meineid, um Vergeltung, um Feindesliebe. Da ist also erstmal das, was da steht. Du sollst nicht. Und wer das macht, der hält schon die Gebote. Aber Jesus möchte, dass wir eben verstehen, was damit beabsichtigt ist, was dahinter steht, dass wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und eben auch leben, was sie beabsichtigen. Und ich stelle mir tatsächlich jetzt ein Glas vor. Und wer diese Gebote hält, der füllt dieses Glas bis zum Rand. Aber Jesus will die Übererfüllung. Er möchte, dass wir das Glas zum Überlaufen bringen, dass wir es übererfüllen. Eine überfließende, eine überlaufende Gerechtigkeit, die den Boden der Welt, in der wir leben, befeuchtet und bewässert, weil nur so diese Welt neu werden kann. Und darum zweitens, wenn etwas zwischen uns ist. Vordergründig geht es in unserem Predigttext heute um Mord. Und dass wir das nicht tun sollen, dass wir nicht morden sollen, das steht ja auch bereits in den 10 Geboten. Ich mache jetzt keine Abfrage mit Melden und Handheben und so, wem es bisher gelungen ist, das einzuhalten. Aber ich schätze, ich würde dann, wenn ich fragen würde, wem es gelungen ist, das einzuhalten, würde ich wahrscheinlich mehr als 90% der Hände oben sehen. Soweit, so gut. Der Geist, der dahinter steckt, aber ist noch ein anderer. Denn es geht um die radikale Bejahung des anderen. Und darum ergänzt Jesus, ich aber sage euch, und dann kommt es zu einer dreimaligen Steigerung, wer auf seine Schwester oder seinen Bruder wütend ist, der gehört vor ein weltliches Gericht. Wer zu ihr sagt oder zu ihm, du Dummkopf, der gehört vor den jüdischen Rat. Und wer Idiot sagt, der gehört in das Feuer der Hölle. Und auch hier mache ich jetzt keine Abfrage mit Handmeldung, weil ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich jetzt 100% der Hände nach oben gehen würden. Wirklich wichtig heute Morgen ist der Teil, der jetzt folgt. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar hier und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bringe Gott deine Gaben dar. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Text in Erinnerung habt oder hattet, aber ich habe diesen Text ganz lange so gehört: wenn ich was gegen meine Schwester oder wenn ich was gegen meinen Bruder habe, dann muss ich vorher zu ihm hingehen und mich mit ihm versöhnen, bevor wir beide zum Tisch des Herrn gehen, um gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und die Begründung, die ich immer gleich mitgedacht habe, war: es kann doch nicht sein, dass ich die Versöhnung annehme, die Christus mir anbietet, und sie gleichzeitig meinen Glaubensgeschwistern verweigere. Aber tatsächlich steht hier etwas anderes, etwas grundsätzlich anderes. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, hier steht nicht: wenn du etwas gegen deine Schwester oder deinen Bruder hast, sondern hier steht: wenn dir einfällt, dein Bruder hat etwas gegen dich, dann geh hin und versöhne dich zuerst mit ihm. Also nicht, wenn ich ein Groll auf jemanden habe. Also nicht, wenn ich mich über jemanden ärgere und ich finde, und mir fallen ganz viele blöde Schimpfworte ein. Sondern es geht darum, wenn jemand etwas gegen mich hat. Und dieses "er hat etwas gegen dich" meint vom Griechischen her: wenn jemand etwas gegen mich in der Hand hat. Also wenn er einen hinreichenden Grund hat, mir etwas vorzuhalten oder vorzuwerfen oder mich vielleicht sogar vor Gericht zu verklagen. Aber ich gebe ehrlich gesagt auch zu, manchmal weiß ich nicht, ob ich mich so verhalten habe, dass ich jemanden verletzt habe. Manchmal merke ich das nicht, dass ich Dinge sage, mit denen ich jemand anderen kränke. Und dann hat der andere etwas gegen mich, ohne dass ich davon weiß. Und ich glaube, es ist sogar manchmal noch viel dramatischer. Vor kurzem las ich von einer Studie, in der Personen untersucht wurden, die in einem Computerspiel virtuellen Mitspielern Bälle zu werfen sollten. Also sie waren Teil des Computerspiels und in diesem Computerspiel sollten sie virtuellen Figuren Bälle zu werfen. Und nach einer Weile spielten diese virtuellen Figuren untereinander weiter und derjenige, der vor dem Computer war, war ausgeschlossen davon. Und die Folge: die menschlichen Mitspieler fühlten sich durch diese Ausgrenzung gekränkt. Wir starten mit der Vorstellung ins Leben, dass alles glatt läuft. Dass alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, wir brauchen auch diese Form von Größenwahn, damit wir das Leben fröhlich in Angriff nehmen können. Aber dann fange ich an zu leben und ich stelle fest, es ist nicht der Fall. Es läuft nicht alles rund. Und dann bin ich erstmal gekränkt. Irgendwann ist dann klar, dass es ohne Kränkung im Leben nicht geht. Die Frage ist dann nur: ziehe ich mich zurück oder was ist denn die Alternative? Ich habe einen guten Freund, mit dem ich über viele Jahre in der Jugendarbeit, in der übergemeindlichen Jugendarbeit sehr eng zusammengearbeitet habe. Er war auf der hauptamtlichen Seite, damals ich auf der ehrenamtlichen. Aber er ist von seiner Persönlichkeit ganz anders gestrickt als ich. Und sein Chaotentum, das wirklich sehr ausgeprägt war, sein Chaotentum hat mehr als einmal dazu geführt, dass ich mich über ihn geärgert habe. Aber anstatt das anzusprechen, habe ich mich dann vielleicht etwas seltener mal bei ihm gemeldet. Wir haben uns etwas seltener miteinander verabredet. Aber offenbar hatte er ein Gespür dafür. Und dann hat er mich gefragt, du, ist alles okay zwischen uns? Und das hat mir den Raum geöffnet und wir konnten reden, wir haben eine Runde geschnackt und hinterher war alles wieder okay. Oder vor ein oder zwei Jahren, da sprach mich unser Nachbar an und fragte genau das. Du sag mal, ist eigentlich zwischen uns alles okay? Da war von meiner Seite diesmal tatsächlich wirklich nichts. Aber die Frage hat den Raum eröffnet, dass wir darüber sprechen konnten. Und wir haben uns verabredet, wenn das Wetter wieder besser wird und es wärmer wird, dann trinken wir auch wieder eine Tasse Kaffee zusammen im Garten. So verstehe ich diesen Text hier, dass Jesus sagt, wenn du denkst, jemand hat was gegen dich, dann geh hin und frage ihn, du, ist alles okay zwischen uns? Denn so können wir verhindern, dass kleine und kleinste Unstimmigkeiten größer werden und sich vielleicht so zu einem Flächenbrand ausweiten. So wie bei dem Menschen mit dem Hammer. Und ein weiterer Vorteil ist, wer etwas gegen jemanden hat, dem fällt es möglicherweise schwer, das anzusprechen. Aber wenn ich nichts gegen jemanden habe, dann kann ich auch einigermaßen entspannt fragen, du, ist alles okay zwischen uns? Und es eröffnet den Raum, dass wir klären können, was wir klären können. Und darum drittens, dem Reich Gottes näher kommen. Na, was fehlt uns denn? Fragt der Arzt, wenn der Patient zu ihm in die Praxis kommt. Na, was fehlt uns denn? Und viele Christenmenschen heute würden sagen, uns in der Gemeinde fehlt die Lehre. Es fehlt uns gute und solide Lehre. Und ich glaube, damit sagen Christenmenschen jedenfalls nichts Falsches. Ein Kollege von mir hat diese Frage jedoch anders beantwortet. Und er schreibt dazu, wenn ich an den heutigen, mir besser bekannten Gemeinden etwas benennen sollte, was ihnen fehlt, dann wäre ich geneigt zu sagen, in erster Linie christlicher Charakter. Da sehe ich nämlich Gemeindespaltung, Vertreibung von Pastoren, Unversöhnlichkeit über Generationen hinweg, geistliches Nomadentum, Unbeweglichkeit, Sturheit und Machtkämpfe, alles Symptome eines fehlenden christlichen Charakters. Und er resümiert, das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Lehre haben, sondern dass wir sie nicht leben. Dort aber, wo das passiert, wo wir wieder miteinander anfangen zu sprechen, da kann es zu Neuanfang und Neuausrichtung kommen. Und ich erinnere an das Gespräch von Petrus mit Jesus am Flussufer oder am Seeufer vom letzten Sonntag. Da, wo das passiert, da kann es manchmal auch zu Vergebung und Versöhnung kommen. Und das ist dann so befreiend, weil es auch neue Kraft freisetzt. Das ist ja eine Erkenntnis. Groll frisst Kraft. Groll frisst Kraft. Wo ich aber aufhöre, meinen Groll zu füttern, da kann ich diese Kraft anders nutzen und ich erlebe Freiheit. Und dann können wir Gemeinschaft auch nochmal ganz anders feiern, wie es dem Charakter Christi entspricht. Ich möchte heute Morgen also ein ganz starkes Plädoyer dafür halten, dass wir Jesus ernst nehmen in dem, was er sagt. Dass wir, wenn wir das Gefühl haben, jemand hat was gegen mich, dass wir nachfragen, du, ist alles okay zwischen uns? Vielleicht auch Menschen, die ich schon länger nicht gesehen habe. Und ich glaube wirklich, dass wir ein ganz gutes Gespür dafür haben, wo möglicherweise was in Ungleichgewicht geraten sein könnte. Was würde sich verändern in unserer Gesellschaft? Was würde sich verändern in unseren Familien? Was würde sich verändern in all den anderen Beziehungen, die wir haben, wenn wir diese Frage zum Standard machen? Du, ist alles okay zwischen uns? Und ja, es kann sein, dass Menschen gegenüber uns nicht ehrlich werden, dass sie sagen, ja, ist schon alles okay, Und dass bei uns trotzdem das Gefühl zurückbleibt, das stimmt aber nicht mit dem überein, wie es mir gerade so vorkommt. Und dann können wir aber auch nachfragen und sagen, du, ich höre das und ich wünsche mir wirklich, dass zwischen uns alles okay ist. Sollten wir also noch irgendetwas klären können, dann sprich mich bitte an. Das ist mir wichtig. Und viel mehr geht dann vermutlich auch nicht. Und manchmal braucht es auch Zeit und auch Abstand, bis wir ehrlich reden können. Liebe Gemeinde, Störungen haben Vorrang. Das ist einer der Sätze, die ich noch aus dem Studium mich gut erinnere. Und dieser Satz meint, wenn ich merke, dass ich nicht ganz bei der Sache bin, wenn ich merke, ich bin abgelenkt und mit meinen Gedanken woanders, dann muss ich mich erst dieser Störung zuwenden, bevor ich mich konzentrieren kann. Und was für uns selbst gilt und die Fähigkeit, ganz bei uns zu sein und bei dem, was wir gerade tun, das gilt auch für Beziehungen überhaupt. Ich habe es bereits zu Beginn gesagt und ich wiederhole mich jetzt, Jesus ist es wichtig, dass wir kleinen und kleinsten Störungen Beachtung schenken. Lange, lange bevor sie sich zu einem Flächenbrand entwickeln können. Und er ist hier sehr klar und radikal. Und diese Radikalität lässt er uns heute Morgen auch spüren. Und wenn jemand jetzt vor Augen hat und denkt, hier könnte ich mal nachfragen, ist alles okay zwischen uns, dann sollten wir das vielleicht tun.